Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch. Es ist so schön, dass ihr da seid. Ich hatte schon Angst, dass so viele Angst haben zu kommen, dass ich heute für den Karl predige. Aber schön, dass ihr da seid. Heute beginnt etwas Besonderes. Wir werden nämlich in eine Predigtreihe einsteigen. Vielleicht kann es sein, dass es öfter mal vorkommt, dass wir jetzt eine Predigtreihe machen. Und es ist eine sehr interessante Predigtreihe, finde ich. Und zwar Gemeinde in Bewegung, wie wir am Ziel ankommen. Und die nächsten 3 Sonntage mit Pause Stadtteilen-Gottesdienst werden wir uns mit diesem Thema beschäftigen, wie wir in Bewegung bleiben. Und ich bin gespannt, was Gott uns sagen möchte. Ich bin mir auch ganz sicher, dass er eine Spur reinlegen möchte in unsere Gemeinde, und deswegen ist es auch wert, dass wir uns mehrere Sonntage damit beschäftigen. Wir wollen eine Gemeinde in Bewegung sein. Nichts ist langweiliger als eine Gemeinde, die irgendwie stillsteht und wo nichts mehr geht, wo nichts passiert, die nicht vorangeht. Wir wollen in Bewegung bleiben. Wir wollen vorangehen. Und ich denke, dass das vielen von euch im persönlichen Glauben genauso geht. Ihr wollt vorankommen, ihr wollt weiter unterwegs sein. Und ich liebe ja die Bibel, und ich liebe, dass die Bibel nicht so, ein trockenes Buch ist, sondern dass da ganz viele Bilder sind, die uns helfen zu verstehen, was das bedeutet. Und in der letzten Woche ist mir ein Thema immer wieder, habe ich mich immer wieder damit beschäftigt, und zwar ist es das Thema der Nachfolge. Wir wollen Nachfolger sein. Wir wollen nicht einfach nur Christen sein, die halt glauben, dass es Jesus gibt und Gott, sondern wir wollen Jesus nachfolgen. Und dieses Bild der Nachfolge, das Wort schon an sich, nachfolgen, ist doch richtig dynamisch. Jesus geht uns voran und wir gehen hinterher. Und Gemeinde in Bewegung heißt auch, wir gehen Jesus hinterher. Er gibt uns den Weg vor. Und es sind viele Bilder, die uns auch weiter begegnen in der Bibel. In Matthäus 7 wird beschrieben von der engen Pforte und dem schmalen Weg. Wahrscheinlich ganz viele von euch kennen dieses alte Bild, wo die beiden Wege so aufgemalt sind. Ich fand es immer total interessant als Kind. Ich glaube, bei meinem Opa oder so hing das, und ich habe mir das immer ganz genau angeguckt. Aber das zeigt auch, es gibt einen Weg, den wir gehen können, und es gibt ein Ziel. In 1. Korinther 9 heißt es, es ist ein Lauf oder ein Rennen. Und das bedeutet einfach, es gibt diesen Weg der Nachfolge. Und wir wollen diesen Weg immer wieder überprüfen, sind wir da drauf und laufen wir denn auch vorwärts. Paulus schreibt am Ende seines Lebens, ich habe den guten Kampf gekämpft und den Lauf vollendet. Das ist echt wow, oder? Wenn man das am Ende seines Lebens sagen kann. So, jetzt ist es wichtig zu wissen, was uns helfen kann, in Bewegung zu bleiben, damit wir auch am Ziel ankommen. Und deswegen diese Predigtreihe Gemeinde in Bewegung, wie wir am Ziel ankommen. Und ich sage euch gleich am Anfang, es werden richtig gute Punkte sein, aber wenn ihr am Ende der Predigtreihe sagt, ja, aber das hat doch noch gefehlt, das ist doch auch wichtig. Also bei allem, was wir tun, wir haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, und ihr seid selber groß, habt selber Gottes Wort und ihr könnt selber weiter forschen. So, die erste Predigt, ach, da steht es ja schon, ihr habt schon die ganze Zeit wahrscheinlich gesehen. Die erste Predigt lautet, richte deinen Blick nach vorne. Richte deinen Blick nach vorne. Und als ich mich mit dem Thema so beschäftigt habe, da ist mir eine Person einfach ganz groß geworden oder neu bewusst geworden, was diese Person eigentlich, was wir lernen können von dieser Person. Und die Geschichten, die wir uns heute angucken, die kennt ihr alle, will ich sagen. Aber es macht ja nichts, ne? Und zwar, das ist eine Person, die fasziniert mich immer wieder, vielleicht weil sie vom Charakter her auch ganz anders ist wie ich. Und zwar ist es Petrus. Petrus, der laute Jünger, der immer vorangeht. Und ich finde es aber so lehrreich zu sehen an seinem Leben, da sieht man wirklich die Höhen und Tiefen. Die Höhen und Tiefen in der Nachfolge Jesu. Und heute möchten wir uns 3 Situationen aus seinem Leben mal anschauen. Und da wollen wir mal sehen, was wir denn von dem Petrus so lernen können. Und die erste Situation, steht in Matthäus 14, Vers 22 bis 33 und ich möchte es mal vorlesen. Gleich darauf drängte Jesus seine Jünger, in ihr Boot zu steigen und an das andere Ufer des Sees vorauszufahren. Er selbst blieb zurück, denn er wollte erst noch die Leute verabschieden. Total sympathisch. Dann ging er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Bei Einbruch der Nacht war er immer noch dort, ganz allein. Die Jünger waren schon weit draußen auf dem See, als ein Sturm heraufzog. Der starke Gegenwind peitschte die Wellen auf und machte dem Boot schwer zu schaffen. In den frühen Morgenstunden kam Jesus über den See zu ihnen. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, waren sie zu Tode erschrocken. "Es ist ein Gespenst", meinten sie und schrien voller Entsetzen. Aber Jesus sprach sie sofort an: "Habt keine Angst, ich bin es doch, fürchtet euch nicht." Da rief Petrus: "Herr, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen." "Komm her", antwortete Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging Jesus auf dem Wasser entgegen. Kaum war er bei ihm, da merkte Petrus, wie heftig der Sturm um sie tobte. Er erschrak und im selben Augenblick begann er zu sinken. "Herr, hilf mir", schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen, hielt ihn fest und sagte: "Vertraust du mir so wenig, Petrus? Warum hast du gezweifelt?" Sie stiegen ins Boot und der Sturm legte sich. Da fielen sie alle vor Jesus nieder und riefen: "Du bist wirklich der Sohn Gottes." Ich liebe diese Geschichte. Die ist einfach so klasse. So, die Jünger geraten in einen großen Sturm. Und sie kämpfen stundenlang darum, das Boot irgendwie richtig zu steuern und tun alles daran, damit sie ja nicht untergehen. Und jetzt sind sie wirklich am Ende ihrer Kraft und denken: "Oh, vielleicht haben wir es ja bald geschafft, aber der Sturm hört einfach nicht auf." Und dann schauen sie aufs Meer und dann sehen sie da noch ein Gespenst. Eine seltsame Gestalt auf sie zukommen und jetzt denken sie: "Jetzt auch das noch, jetzt ist wirklich alles vorbei." Und sie bekommen Todesangst. Und Jesus kommt näher und spricht: "Habt keine Angst, ich bin's doch nur. Ich bin's nur, alles gut." Und ich glaube, dass die 11 Jünger in diesem Moment aufgeatmet haben, voller Erleichterung. Weil einige Kapitel davor lesen wir auch von einer Begebenheit, wo Jesus mit den Jüngern in einem Sturm ist und wo sie erlebt haben, dass Jesus den Sturm stillt. So, das heißt, die Jünger sehen: "Okay, Jesus ist da. Jetzt kann er ja wieder den Sturm stillen." Nee, nämlich da ist auch der Petrus. Der Petrus wusste auch, dass Jesus das kann, aber jetzt dachte er: "Jetzt gehe ich mal noch einen Schritt weiter." So, und er sagt: "Okay, Jesus, du bist da, jetzt gehe ich einen Schritt weiter, jetzt will ich auch mit aufs Meer. Wenn du das kannst, dann kann ich das auch." Und ich kann mir so richtig vorstellen, ich kann mich da richtig reinfühlen, wie die 11 Jünger sich dann gefühlt haben. Und dachte: "Hey Petrus, nee, du lass mal schnell Jesus den Sturm stillen, dass das ein Ende hat. So, sei mal ruhig, übertreib mal nicht wieder, sei lieber ruhig." Augen verdrehen, Kopf schütteln, bestimmt bei den 11 anderen. Aber Petrus hat verstanden, Nachfolge bedeutet, immer mehr zu werden wie Jesus. Und wenn der auf dem Wasser laufen kann, will ich das auch. Und er fragt ihn: "Okay, ich will raus aufs Wasser." Und Jesus geht auch drauf ein. Er sagt ja nicht: "Du Petrus, lass mal, ich bin hier der Boss, ich still mal den Sturm jetzt." Nee, sondern Jesus ruft ihn: "Okay, Petrus, komm her." Petrus steigt tatsächlich aus dem Boot, schaut Jesus an und läuft ihm entgegen. Ist doch krass, oder? Man denkt immer so schnell: "Ja, der geht ja nachher wieder unter." Aber Petrus hatte wirklich den Moment, wo er im Sturm, der ja immer noch tobte, aufs Wasser ging und dann Jesus entgegenlief auf dem Wasser. Sein Blick blieb leider nicht auf Jesus gerichtet, sondern der Sturm war ja, wie gesagt, immer noch da und tobte und er merkte: "Okay, es ist ja schon irgendwie krass, was passiert hier gerade?" Und er sieht auf die Wellen und er fängt an zu sinken. Kann ihn eigentlich gar keinen Vorwurf machen, finde ich. Diese Begebenheit lehrt uns zum einen, was möglich ist, wenn wir unseren Blick auf Jesus richten und wenn wir nur ihn sehen. Dinge, die total unmöglich erscheinen, und auf dem Wasser gehen ist wirklich unmöglich. Ich weiß nicht, hat es jemand von euch schon mal probiert? Es gibt ja so welche, die versuchen es dann. Weiß ich nicht. Aber wenn du es mal geschafft hast, dann darfst du gern Zeugnis geben. Dinge, die unmöglich erscheinen, sind möglich, wenn wir unseren Blick auf Jesus richten. Und auch Dinge, die unseren Fähigkeiten übersteigen, die funktionieren plötzlich. Auch wenn alles Äußere völlig dagegen schreit, macht Jesus es möglich. Das lehrt uns diese Begebenheit zum einen. Zum anderen zeigt es uns aber auch die absolute Notwendigkeit, dabei unseren Blick auf Jesus zu haben, weil ohne das funktioniert es wirklich nicht. Wir können nur sicher ankommen, wenn wir auf Jesus schauen, sonst gehen wir unter. Ich weiß nicht, ob ihr mal so eine Begegnung hattet, wie ich damals als Kind. Und es hat mich gelehrt, meinen Blick wirklich nach vorne zu haben. Ich weiß auch, wir sind mit meinen Eltern spazieren gegangen. Ich hatte meinen Blick nicht nach vorne und dann macht es plötzlich doing. Und ich bin so dermaßen gegen ein Schild gelaufen. Und es erinnert mich immer wieder dran, okay, es ist wichtig, dass wir unseren Blick nach vorne halten. Sonst gibt es nur Verletzungen. Und so ist es auch im geistlichen Leben. Wir sollen unseren Blick nach vorne haben auf Jesus. Und in Hebräer 12, Vers 2, den ersten Teil des Verses, möchte ich vorlesen. Da steht, dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Und das dachte ich, ja, das trifft so richtig den Kern. Wir sollen auf Jesus schauen, nicht nach links, nicht nach rechts, sondern auf Jesus, damit wir überhaupt am Ziel ankommen können. Als Petrus seinen Blick von Jesus abwand und die Wellen und den Sturm sah, hielt das Wasser nicht mehr seinen Füßen stand. Und ich weiß, es ist total herausfordernd, unseren Blick auf Jesus zu richten, weil die Wellen und der Sturm, die schreien ja sehr laut. Die sind ja nicht so ganz leise, sind ja kein Hintergrundgeräusch, sondern die schreien wirklich laut und die sehen auch sehr bedrohlich aus. Genauso geht es ja uns mit unseren Sorgen, mit unseren Ängsten. Corona schreit sehr laut und die Medien schreien es noch lauter heraus. Und es sind ja nicht nur solche medialen Themen oder solche Themen, die irgendwie jetzt die ganze Welt beschäftigen, sondern auch ganz persönliche. Finanzielle Probleme schreien sehr laut. Beziehungsprobleme schreien richtig laut. Wenn du krank bist, Krankheit schreit sehr laut. Oder wenn du jemanden kennst, der krank ist und die beschäftigt, das schreit einfach so laut in unserem Kopf. Und ich selber habe auch so gedacht heute Morgen, ja, aber das ist wirklich das Lernfeld, wo wir zeigen können, okay, wir wollen auf Jesus schauen. Wenn alles super läuft, hey, dann ist doch so einfach, Lobpreis zu machen, oder? Haha, ich bin so glücklich, ich bin so versorgt, alle lieben mich und ich liebe alle. Dann ist es doch echt einfach. Und hey, Gott sei Dank gibt es solche Momente. Aber wenn unser Glaube auf die Probe gestellt wird und es tobt und stürmt, dann zeigt sich, okay, Herr, ich will auf dich schauen. Und auch wenn es um mich schreit, ich will auf dich schauen. Und ich glaube, ich bin so froh, dass wir einen Heiligen Geist haben. Weil ich glaube, dass der Heilige Geist uns immer mal wieder liebevoll so den Kopf in die richtige Richtung dreht und sagt, hey, ich bin es, schau auf mich. Wisst ihr, wann man auch untergehen kann? Vielleicht kennt ihr das auch. Als ich mir das so überlegt habe, dachte ich, okay, das betrifft vielleicht nur manche und manche sagen, da kann ich mich gar nicht wiederfinden. Aber hört mal zu, vielleicht trifft es ja. Vielleicht kennst du auch, du bist voller Glauben aus dem Boot gestiegen. Du hast deinen Blick auf Jesus gehabt und hast gemerkt, hey, das Wasser trägt mich, ich schaue auf Jesus, es funktioniert. Und dann denkst du auf einmal, cool, ich kann ja auf dem Wasser laufen. Ja, ich bin ja gar nicht so schlecht. Ja, ich bin doch super. Was ich alles kann, ich habe es ja echt drauf. Und ich glaube, das passt irgendwie auch zu Petrus, oder? Ich glaube, dass er in den ersten Jahren, wo er mit Jesus unterwegs war, oft gedacht hat, hey, ich hab's drauf. Ich bin derjenige, der vorangeht. Ich bin der coole Jünger. Ich bin derjenige, der Jesus treu ist. Und er sagt es ja selber dann auch immer wieder. Jesus, ich werde dich nie verlassen. Also wenn die dich verlassen, ich werde es nicht tun. Und ich würde sogar für dich sterben. Was für eine steile Aussage. Aber wir wissen, es kommt doch ganz anders. Und jetzt kommt die zweite Situation, die wir uns anschauen wollen. Weil nicht nur diese Geschichte hat Petrus berühmt gemacht, die Geschichte des Wasserlaufes, sondern auch seine Geschichte des Versagens. Jesus wird im Garten Gethsemane gefangen genommen und die Soldaten bringen ihn in das Haus des Hohepriesters. Und hier ist auch wieder die 11 Jünger, die fliehen, die hauen schnell ab. Aber einer folgt Jesus. Wahrscheinlich hat er im Ohr gehabt, okay, ich habe doch was versprochen. Ich habe doch gesagt, wenn alle dich verlassen, aber ich werde es nicht tun. Und er geht Jesus hinterher und folgt ihm heimlich. Aber in ihm ist so viel Angst. Und ich kann das so gut nachvollziehen. Und er versucht sich irgendwie unauffällig zu verhalten, nicht so mit so vielen Leuten zu reden, einfach mal mehr so zu gucken. Aber er fällt auf wie ein buntes Huhn. Und er wird gesehen und dreimal wird er angesprochen. Und er verleugnet Jesus dreimal. Und wir wollen einsteigen, Lukas 22, ab Vers 59. Nach etwa einer Stunde behauptete wieder einer, jetzt kommt das dritte Mal schon, natürlich gehörte der hier zu Jesus, er kommt doch aus Galiläa. Aber Petrus stieß aufgebracht hervor, ich weiß nicht, wovon du redest. In diesem Augenblick, noch während er das sagte, krähte ein Hahn. Jesus drehte sich um und sah Petrus an. Da fielen Petrus die Worte ein, die der Herr zu ihm gesagt hatte. Ehe der Hahn heute Nacht kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Er ging hinaus und weinte voller Verzweiflung. Ich finde die Situation, wenn ich sie mir vorstelle, richtig heftig, weil hier geht es auch um Blick. Und nicht den Blick, den Petrus auf Jesus gerichtet hatte, sondern hier schaut Jesus Petrus an. Und Petrus spricht die Worte aus, okay, nee, den kenne ich wirklich nicht. Und dann kräht der Hahn und ihm fällt es wie Schuppen von den Augen und Jesus dreht sich um und schaut ihn an. Also in Petrus muss wirklich eine Welt zusammengebrochen sein. Und er weiß, seine ganzen großen Worte und all sein Vorhaben, Jesus treu bis zum Ende, bis zum Tod zu sein, die sind nichts als Schall und Rauch und er hat es nicht geschafft. Und er merkt, ich schaffe es nicht, ich schaffe es nicht, ich bin ein Versager und ich bin nur einer, der den Mund zu voll genommen hat. Und solche Zerbruchssituationen, die sind richtig hart und überhaupt nicht einfach, wenn wir unserer Schwäche bewusst werden, wenn wir mal wieder aus dem Hoch waren, wo Gott uns vielleicht hinaufkatapultiert aus Gnade hat und wir dachten, hey, wir sind doch echt cool, wir können so viel tun, wir sind ja so talentiert und wir dann wirklich hart auf dem Boden der Tatsachen landen und merken, okay, wir können doch nichts, wir sind echte Versager. Und diese ganze Passionsgeschichte ist so dramatisch, nämlich da ist ja noch ein Jünger, der sehr hart auf den Tatsachen des Boden landet, nämlich Judas. Judas merkt auch, er ist ein Versager und hat es nicht geschafft. Und nachdem er Jesus verraten hat, geht er ja zurück und will das Geld zurückbringen. Und er wird sich genauso seiner Schwäche bewusst. Und ich finde es so, also ich weiß auch nicht, ich denke immer, warum ist es so unterschiedlich? Judas ist derjenige, der glaubt, es kann niemals mehr gut werden. Ich habe absolut versagt. Und wir wissen, wie sein Leben endet, nämlich er nimmt sich das Leben selber. Petrus' Geschichte hätte theoretisch ja auch so ausgehen können. Weil er genauso gemerkt hat, er kann es nicht, er ist ein Versager. Und ich habe mich gefragt, was ist denn der Unterschied? Und ich habe jetzt eine These, das ist, keine Ahnung, ob das stimmt. Aber meine These ist, dass Petrus auf eine Begegnung mit Jesus wartet. Vielleicht nicht bewusst, aber unterbewusst. Weil diese Begegnung macht ja nachher den Unterschied. Und diese Begegnung, auf die Petrus vielleicht hofft und denkt, okay, Jesus hat doch irgendwas gesagt, er steht wieder auf. Vielleicht stimmt es ja irgendwie doch. Und da ist vielleicht ein Funken Hoffnung, dass es doch irgendwie gut werden kann noch. Auch wenn es nur ganz leise ist. Und er wartet auf die Begegnung mit Jesus und die gibt es tatsächlich. Und jetzt kommt die dritte Situation. Jesus ist wieder auferstanden. Amen. Und Tage vergingen und einige Jünger gehen wieder ihrer Arbeit nach, als Fischer nach. Weil was sollen sie jetzt auch tun, ne? Jetzt gehen sie wieder arbeiten. Und sie fahren mit ihrem Boot raus und sie fischen die ganze Nacht und sie haben keinen Erfolg. Das kennen sie ja auch, ne? Kennen wir auch. Irgendwie passiert es öfter bei denen. So, und am nächsten Morgen, sie fahren wieder Richtung Land und dann sehen sie am Ufer einen Mann stehen. Und der fragt, hey, habt ihr was zu essen? Und sie sagen, nein. Ja, dann fahrt noch mal raus. Fahrt noch mal raus, werft die Netze zur rechten Seite des Bootes aus. Aber ich weiß nicht, ob sie dann schon gedacht haben, hä? Das kennen wir doch irgendwoher. Vielleicht haben sie gesagt, naja, es hat ja schon mal funktioniert. Jetzt machen wir es halt noch mal. Vielleicht funktioniert es ja noch mal. Und sie tun es und sie fangen eine riesen Menge Fisch. Und als das passiert, da schnackelt es bei Petrus. Dann weiß er, ach, jetzt weiß ich, wer das ist. Und alle Erleuchtung kommt in seinen Kopf, die Lichter gehen auf und er, das ist Jesus. Und er kann nicht anders, also vorher zieht er sich noch was an, sagt die Bibel auch, ist auch interessant, dass die nackt gefischt haben. Aber das hat man wohl so gemacht. So, er wirft sich noch was über und er springt ins Wasser Jesus entgegen. Und diese Sehnsucht, die berührt mich richtig. Die berührt mich richtig, dass Petrus trotz seines Versagens, weil das war alles ja noch nicht geklärt mit Jesus, ne? Er sagt, das ist Jesus, okay, ich muss zu ihm. Und die anderen dachten, na, Petrus wieder. Na, Petrus wieder. Aber ich finde es so sympathisch an ihm. So, und er läuft Jesus entgegen. Der hat in der Zwischenzeit schon Frühstück gemacht, ein Brunch-Buffet aufgebaut. Und sie setzen sich alle hin und essen zusammen. Und als alle satt waren, ich weiß nicht, vielleicht stelle ich es mir so vor, dass Jesus dann sagt, ah, Petrus, komm mal mit. So. Und jetzt weiß Petrus, jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Ich weiß nicht, ob ihr so Situationen kennt, wo ihr euch mit einer Person irgendwie gekabbelt habt oder so und dann so eine Situation, ja, komm mal mit, ich muss mit dir reden. Das ist dann immer so, uff. Und dann ist man froh, wenn es vorbei ist. Aber irgendwie ist man auch froh, dass man drüber redet. Und genauso geht es wahrscheinlich in Petrus. Und dann passiert Folgendes, Johannes 22, ab Vers 15. Nachdem sie an diesem Morgen miteinander gegessen hatten, fragte Jesus Simon, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Ja, Herr, antwortete ihm Petrus, du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Dann sorge für meine Lämmer, sagte Jesus. Jesus wiederholte seine Frage. Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe, antwortete Petrus noch einmal. Da sagte Jesus zu ihm, dann hüte meine Schafe. Und ein drittes Mal fragte Jesus, Simon, Sohn von Johannes, hast du mich wirklich lieb? Jetzt wurde Petrus traurig, weil Jesus ihm nun zum dritten Mal diese Frage stellte. Deshalb antwortete er, Herr, du weißt alles. Du weißt doch auch, wie sehr ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus, dann sorge für meine Schafe. Wie muss es wohl Petrus gegangen sein, als er gewusst hat, jetzt kommt das Gespräch der Wahrheit, jetzt kommt das Gespräch meines Versagens. Und ich glaube, dass Petrus was anderes erwartet hat. Jesus spricht ihn nämlich ganz anders darauf an, wie wir das vielleicht machen würden. Ich weiß nicht, wenn ihr euch jetzt hineinversetzt in die Position von Jesus, wie hättet ihr das jetzt geklärt mit dem Petrus? Wahrscheinlich hättet ihr nochmal alles Revue passieren lassen, was denn genau passiert ist. Na, und da hast du dann noch gesagt, du kennst mich nicht. Na, also so würden wir das vielleicht machen. Und ich habe mich da ganz schlecht dabei gefühlt. Wir reden dann ja auch über unsere Gefühle. ja, ich habe mich dann so gefühlt. Aber Jesus macht es ganz anders. Es gibt da keine Vorwürfe. Kein, ja, das hat mich jetzt so verletzt. Ich dachte, du wärst mein Freund. So, ich liebe dich schon noch, aber das, also, das ging ja mal gar nicht. Und er sagt jetzt auch nicht, ja, Petrus, jetzt bist du mal echt mal auf deinen Mund gefallen. Ja, jetzt hast du mal gemerkt, dass du hier mal ein bisschen mal zurückschrauben musst mit deinen Aussagen. Hätte man ja auch, ich hätte alles verstehen können, oder? Er hätte alles verstehen können. Aber Jesus ist so voller Liebe für Petrus und er weiß ganz genau, was bei ihm ankommt und was er braucht. Er ist so voller Liebe und er macht das Thema der Liebe auch zum Thema des Gesprächs. Nämlich seine Frage ist ja, Petrus, liebst du mich? Dreimal hat Petrus Jesus verleugnet und dreimal fragt Jesus ihn, ob er ihn liebt. Und Jesus sagt damit, weißt du, Petrus, dein Versagen ist nicht entscheidend. Du bist ein Mensch und ich kenne dich ja. Ich habe dich auch gekannt, als ich dich berufen habe und ich habe das mit Absicht gemacht, obwohl ich deinen Charakter kenne. Aber dein Versagen ist nicht entscheidend, sondern entscheidend ist, ob du mich liebst. Und ich bin mir sicher, absolut sicher, dass es auch für uns gilt. Für jeden Einzelnen von uns. Weil wir wissen, wir sind schwach. Und wir tun zwar unser Bestes, dass wir nicht so viele Fehler machen. Aber wir merken immer wieder, wir können es nicht. Entscheidend ist nicht, ob wir immer das Richtige tun, sondern entscheidend ist, ob wir Jesus lieben. Und ich möchte euch jetzt ein Bild weitergeben. Vielleicht kannst du das schon, genau. Als ich mich für die Predigt vorbereitet habe, habe ich gebetet und habe ich ein Bild gesehen. Und zwar ein Bild von einem Wasserfall. Und ich dachte zuerst, ja, was heißt das jetzt? aber dieser Wasserfall, das ist für mich ein Bild von Bewegung. Gemeinde in Bewegung. Da sieht man viel Bewegung. Da ist eine Dynamik da, eine große Kraft. Das ist laut, das ist mächtig, das ist gewaltig. Und dann hat aber der Heilige Geist noch zu mir gesprochen und ein Satz ist mir ins Herz gefallen und das war ein Satz, lasst eure Liebe nicht erkalten. Und jetzt kannst du mal das nächste Bild machen. So ein Wasserfall kann anscheinend auch einfrieren. Lasst eure Liebe nicht erkalten. Ich dachte so, ja, da ist nichts mehr von Bewegung. Da ist nichts von Dynamik, das ist nicht laut, das ist ganz still. Da passiert nichts mehr. Da gibt es zwar manche Menschen, die machen da so Klettern, habe ich gesehen im Internet, als ich das gegoogelt habe. Die klettern dann schön rauf und so. Aber das können sie auch, ne? Weil da nichts mehr geht. Weil da nichts mehr passiert. Lasst eure Liebe nicht erkalten. Wisst ihr, die Liebe zu Jesus ist die Grundlage aller Bewegung. Und alles, allen Vorangehens. Wenn wir Jesus nicht mehr lieben, können wir einpacken. Echt. In Matthäus 24, 12 bis 13 habe ich mir den Vers, weil da steht es ja, mit dieser erkalteten Liebe. Da spricht Jesus, und weil Gottes Gebote immer stärker missachtet werden, setzt sich das Böse überall durch. Die Liebe wird bei den meisten von euch erkalten, aber wer bis zum Ende standhält, der wird gerettet. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diese Verse lest. Das ist ja nicht so ein Vers, wo man denkt, ach cool, super, das ermutigt mich ja total. Ne? Das ist nicht so ein Ermutigungsvers. Weil ich frage mich dann immer auch persönlich, wie kann das gehen? Ich will Jesus nachfolgen und ich will Jesus lieben und trotzdem denke ich, ich komme hier da auch selbst da an meine Grenzen. Wie kann das gehen? Wie können wir schaffen, dass unsere Liebe zu Jesus nicht erkaltet? Weil das will ja keiner von uns, oder? Das kann uns überfordern. Aber wenn wir zurückgehen in den Bibeltext von der Situation von Petrus und Jesus, dann können wir noch was sehen. Und zwar ist es da ja interessant, dass zwei Wörter von Liebe benutzt werden. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr schon mal was davon gehört. Und in der deutschen Übersetzung haben wir das auch gemerkt. Jesus fragt ihn, liebst du mich? Und Petrus antwortet ja nicht, du weißt, dass ich dich liebe, sondern du weißt, dass ich dich lieb habe. Und so unterscheiden wir das vielleicht im Deutschen. Es gibt das Lieben und Liebhaben. Das ist immer so ein bisschen abgeschwächter, ne? Und im Griechischen sind diese zwei Wörter das Verb von Agape, die Agape, die göttliche Liebe, die vollkommene Liebe, und von Phileo, das heißt die freundschaftliche Liebe, die eben nicht perfekt ist, aber die trotzdem da ist, die freundschaftliche Liebe. Und Petrus sagt, ich kann nicht dich mit der Agape-Liebe lieben. Das merke ich, aber ich habe dich lieb. Du bist mein Freund. Und es geht ja weiter, Jesus fragt es nochmal, und das dritte Mal fragt Jesus ihn dann ja, okay, hast du mich lieb? Ne? Da fragt er nicht mehr, liebst du mich? Sondern hast du mich lieb? Und Petrus sagt, okay, du weißt alles, du kennst mein Herz und du weißt, dass ich dich lieb habe. Und der Auftrag an Petrus, die Lämmer zu weiden, also seine Berufung, die er von Jesus da bekommt, die gilt auch trotzdem noch. Und das finde ich so ermutigend. Weil Petrus bringt es zwar nicht über den Mund von Lieben zu sprechen, er spricht nur von Liebhaben, aber das ist vollkommen in Ordnung. Das ist vollkommen in Ordnung. Und ich glaube, das ist für uns auch in Ordnung. Jesus kennt uns doch und Gott kennt uns doch und er weiß selbst, unsere Liebe zu ihm hat irgendwie auch Grenzen. Aber ich bin mir sicher, wenn wir unseren Blick auf Jesus richten und ihn anschauen, nicht auf links und rechts, sondern auf ihn, dann erkennen wir ihn auch immer mehr und sehen, wie er ist. Und ich bin überzeugt davon, wenn wir Gott erkennen, können wir nichts anderes mehr, als ihn zu lieben. Weil er absolut gut ist und voller Liebe zu uns. Und die natürliche Reaktion darauf ist, dass wir unsere Liebe zurückgeben wollen. Die Liebe zu Jesus und Nachfolge, die sind unmittelbar miteinander verknüpft. Genauso wie Nachfolge und seinen Willen tun auch unmittelbar miteinander verknüpft sind. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr den Spruch, den hört man öfter mal, wenn es mehr so um partnerschaftliche Liebe geht. Liebe ist nicht ein Gefühl, sondern eine Entscheidung. Und ich glaube, alle Ehepaare, ja, genau so ist es, können es nachempfinden. Man fühlt sich nicht immer auf Wolke 7. Das ist halt einfach so. Und trotzdem ist schön, wenn man mal wieder auf Wolke 7 ist. So. Aber Liebe ist eine Entscheidung, jeden Tag neu. Ich entscheide mich dafür, meine Liebe zu zeigen. Auch wenn meine Gefühle jetzt sagen, hey, nun lass es doch. Und genauso ist es auch in der Beziehung zu Jesus. Wir dürfen Tag für Tag, Situation für Situation entscheiden, Jesus, ich folge dir nach. Und auch wenn meine Gefühle jetzt gerade was anderes machen, ich gehe auf deinem Weg und ich tue deinem Willen. Und 1. Johannes 3, Vers 18 heißt es, deshalb, meine Kinder, lasst uns einander lieben, nicht mit leeren Worten, sondern mit tatkräftiger Liebe und in aller Aufrichtigkeit. Die Liebe zu Jesus ist die Grundlage von allem. Aber dabei ist die gute Botschaft, Jesus kommt auch mit unserer unperfekten Liebe klar. Petrus hat erkannt, er ist wirklich nicht der Held. Er weiß, er ist absolut auf Gottes Gnade angewiesen. Und er ist absolut ehrlich in dieser Situation zu Jesus und sagt, Herr, du kennst alles und du weißt, ich hab dich lieb. Und das ist okay, das reicht Jesus. Ich bin am Ende meiner Predigt. Danke, Karl. Die einen sagen, oh ja, jetzt habe ich aber langsam Hunger. Und Karl sagt, schade, das ist doch schön. Richte deinen Blick nach vorne. Jesus geht voran. Das heißt, unser Blick richtet sich auf ihn. Ihm wollen wir in Fokus haben, auch wenn es links und rechts schreit. Und wir dürfen es die Tage üben, oder? Wenn es jetzt links und rechts schreit, wir schauen auf Jesus. Und beschäftige dich noch mehr damit, was Jesus sagt, als was alles andere sagt. Weil wir haben es eh nicht in der Hand. Gott hat es in der Hand. Nachfolge und Jesus lieben, die gehören zusammen. Und die Liebe zu Jesus führt uns dazu, ihm immer ähnlicher werden zu wollen und seinen Willen zu tun. Und in allem, was ich gesagt habe, wir sind immer angewiesen auf Gottes Gnade. Und wir dürfen in allem wachsen. Und wir müssen nicht perfekt sein, aber unsere Richtung, dass wir unseren Blick auf Jesus haben und in der richtigen Richtung unterwegs sind, das dürfen wir uns immer wieder justieren lassen vom Heiligen Geist. Ich möchte noch beten und ihr dürft gerne aufstehen. Jesus, ich danke dir, dass du uns vorangehst. Ich danke dir, dass wir nicht versuchen und müssen, irgendeinen Weg zu finden und umherirren müssen, um irgendwie das Ziel zu erreichen, sondern du gehst uns voran und du zeigst uns den Weg. Und ich danke dir, dass wir dir folgen dürfen. Ich danke dir für die Gnade, dass wir dich erkannt haben und dass wir an dich glauben dürfen. So eine riesengroße Gnade und ein riesengroßes Geschenk von dir, das allein. Herr, du kennst unser Herz und du kennst mein Herz und du weißt, dass wir dich lieben wollen mit allem, was wir sind und wir wollen dir nachfolgen. Wir wollen nicht nur irgendwie im Kopf glauben, dass du existierst, sondern wir wollen dir nachfolgen in unserem Alltag. Wir wollen, dass unser Leben und unser Alltag geprägt ist von dir und von deinem Willen. Herr, du kennst uns, du kennst unsere Schwächen, du kennst unser Unvermögen und unsere Fehler. Und ich danke dir, dass du uns trotzdem annimmst. Und es ist für dich kein Problem, weil du kennst uns und du hast uns so berufen, wie wir sind, in dem Wissen, dass wir Fehler machen werden und dass wir nicht perfekt sind. Aber wir wollen uns neu ausrichten auf dich heute Morgen. Wir wollen heute Morgen wieder die Entscheidung treffen, dass wir unseren Blick auf dich richten. Und auf dein Wort und auf deine Versprechen und in der Sicherheit, dass du uns liebst und dass du uns vorangehst, den Weg bis zur Ewigkeit, bis wir bei dir im Himmel sind und dich von Angesicht zu Angesicht sehen. Und ich bete, dass du uns segnest darin, dass du uns segnest im Vorangehen. Und Heiliger Geist, ich gebe dir wirklich die Erlaubnis, dass du unseren Blick und unseren Kopf drehen darfst, wo wir manchmal einfach woanders rauf gucken und dann im Schild landen oder wo auch immer. Aber Heiliger Geist, du darfst unseren Kopf drehen und du sollst uns immer wieder justieren auf dich, Jesus, dass wir dich sehen. Danke, Jesus. Amen.